Wir haben also heute Abend das Thema Wahrheit und Lüge. In der Philosophie wird Wahrheit definiert als Übereinstimmung von Tatsache und Aussage über diese Tatsache. Dass das, was man über eine Sache sagt, auch tatsächlich so ist. Das ist an sich auch logisch, nicht? Wenn etwas nicht so ist und man sagt trotzdem was, dann ist es eben falsch, Unwahrheit. Und Lüge ist es, wenn es eine bewusste Täuschung darstellt. Lüge ist also eine erfundene Behauptung, die nicht zutrifft, die nicht nur aus Unwissenheit so gesagt wird, sondern mit Absicht, muss man auch unterscheiden. Manchmal sagen wir ja was, was wir nicht wissen, das ist zwar auch nicht richtig, aber eine bewusste Lüge ist, wenn ich ganz genau weiß, es ist anders und trotzdem etwas in die Welt setze, was so nicht stimmt. Kürzlich sagte ein Kind, ich habe einen Hund gesehen, der war so groß wie ein Elefant. Dann sagte der Papa zu ihm, ich habe dir doch schon 100.000 Mal gesagt, du sollst nicht so übertreiben, so maßlos. Ist euch was aufgefallen? 100.000 Mal habe ich es dir schon gesagt. So alt war das Kind gar nicht, so viele Tage, dass man das so oft hätte sagen können. Und so ist also auch eine Übertreibung, auch Lüge. Ein Hund ist nicht so groß wie ein Elefant. Und 100.000 Mal war es bestimmt nicht, vielleicht 100 Mal oder ein paar 100 Mal. Aber so ist in unserer Sprache oft auch so, dass wir maßlos übertreiben und es uns oft gar nicht mehr bewusst ist. Das ist auch bekannt bei Ehegesprächen, wenn man dann sagt, du bist immer schuld oder nie kann ich dir vertrauen oder du machst immer alles falsch, ja, dieses Verallgemeinern. Das ist sehr gefährlich und tödlich auch in einer Beziehung. Auch da sollten wir auf unsere Sprache achten. Man kann höchstens mal sagen, das hast du diesmal falsch gemacht, sonst machst du es aber auch richtig. Und ich will da einfach helfen. Ja, ich will jetzt aber keinen Ehevortrag halten. Aber wir merken, diese Verallgemeinerungen, Übertreibungen führen schnell zu bösem Blut und sind auch Sünde. Ja, ich möchte aus dem Buch der Sprüche, das ist ja unser Thema in dieser Bibelwoche, einige Verse lesen. In Sprüche 6, Vers 12 bis 19. Sprüche 6, ab Vers 12. Warnung vor Falschheit ist das überschrieben. Ein Taugenichts, ein nichtswürdiger Mensch ist, wer umhergeht mit trügerischen Reden und dabei mit seinen Augen blinzelt, mit seinen Füßen Zeichen gibt und mit seinen Fingern deutet. Verkehrtheit ist in seinem Herzen, er schmiedet Böses, alle Zeit streut er Zwietracht aus. Darum wird sein Verderben plötzlich über ihn kommen, augenblicklich wird er zerschmettert werden, unrettbar. Und dann kommt etwas, was typisch ist im Buch der Sprüche, eine Steigerung in hebräischer Weise, ab Vers 16. Diese sechs Dinge also hasst der Herr, und sieben sind seiner Seele ein Gräuel. Also eine Steigerung in poetischer Form im Hebräischen. Und jetzt kommen diese sechs bzw. sieben als Steigerung. Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht und einer, der Zwietracht sät zwischen Brüdern. Das letzte ist dann die Folge dessen, was auch vorausgehend hier geschildert ist, das siebte Gräuel. Also stolze Augen, die Überheblichkeit des menschlichen Herzens und auch der stolze Blick, der daraus erwächst, dass Leute auf andere herabschauen. Eine falsche Zunge, die also lügt. Wir hatten ja heute Morgen das Thema Beherrschung der Zunge gehabt, wissen wir jetzt schon einiges darüber. Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Man kann auch schon schuldig werden durch Verleumdung an Menschen, das ist auch unschuldig Blut, wenn Menschen ihrer Ehre beraubt werden, nicht nur ihres Lebens, auch schon die Ehre. Ein Herz, das böse Pläne schmiedet. Die Sünde fängt ja schon im Herzen an, in den Gedanken und setzt sich dann in der Tat fort. Füße, die schnell zum Bösen laufen. Da wird dann das, was im Herzen geschmiedet wird, umgesetzt in die frevlerische Tat. Ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht. Da wird es dann verhängnisvoll für den, über den falsch gezeugt wird. Der kann dann sogar hingerichtet werden in alter Zeit. Heute gibt es ja die Todesstrafe nicht mehr, zumindest bei uns. Aber es hat jedenfalls Folgen für das Leben eines anderen, über den man Falsches aussagt. Und dann einer, der Zwietracht sät zwischen Brüdern, durch falsches Zeugnis, durch Streitgeist, durch Verleumdung und Lüge. Alles das wird vom Herrn gehasst und ist ihm ein Gräuel, eine Abscheulichkeit vor Gott. In Sprüche 12 noch einige Verse. Vers 17. Wer wahrhaftig ist, der sagt offen, was recht ist. Aber ein falscher Zeuge betrügt. Ja, die Wahrheit sollen wir offen sagen. Gerade wenn wir gefragt werden vor Gericht. Als Christ müssen wir da gar nicht schwören. Da soll unser Ja ein Ja, unser Nein ein Nein sein, wie der Herr Jesus in der Bergpredigt uns sagt, sodass man sich auf unser Wort verlassen kann. Aber ein falscher Zeuge betrügt. Vers 19. Wahrhaftiger Mund besteht immer da, aber die falsche Zunge besteht nicht lange. Wenn ich die Wahrheit sage, muss ich mich nicht verstricken in eine Kette von Lügen. Wenn ich aber einmal gelogen habe, muss ich diese Lüge immer wieder verteidigen. Und dann kommen weitere Lügen daraus. Ihr kennt alle hoffentlich nicht diesen Kreislauf der Sünde und der Lügnerei. Zum Beispiel, der kleine Hans sollte zum Bäcker gehen und Brot holen, ist aber nicht gegangen, war dann spielen. Und dann kommt er heim und sagt, oh, der Bäcker war heute zu, hat aber nicht gestimmt. Nicht? Ja, dann geht die Mutter irgendwann zum Bäcker und sagt, hatten Sie dazu? Nee, und ja, dann kommt zum Hans, aber der Bäcker war doch offen. Ah, dann habe ich es nicht gesehen und so. Ja. Und so geht es dann immer weiter. Irgendwann muss man da doch zugeben, dass man gelogen hat. Die falsche Zunge besteht nicht lange. Ich habe jetzt mal ein harmloses Beispiel aus der Kinderwelt genommen. Ist auch nicht harmlos, aber für uns Erwachsene vielleicht ein bisschen banal. Für uns gibt es vielleicht schwerwiegendere Dinge. Auch Lebenslügen, dass man sich was vormacht. Man sei ja schon recht und braucht keinen Erlöser. Aber das ist die schlimmste Lüge Satans, des Vaters der Lüge. Uns einzureden, du bist selber so gut und so perfekt. Jesus brauchst du nicht. Glaubst vielleicht an die Schöpfung oder an irgendwas. Aber das ist die größte Lüge, lasst euch da nicht betrügen. Lügenmäuler sind dem Herrn ein Gräuel, heißt es auch in Sprüche 12. Man könnte jetzt noch viele weitere Verse lesen aus dem Buch der Sprüche. Ich möchte aber auch auf die Bibel insgesamt eingehen, jetzt wo es um das Thema Wahrheit und Lüge geht. Also Wahrheit, wie schon gesagt, ist die Übereinstimmung von Tatsache und Aussage. Lüge, eine frei erfundene Behauptung, die nicht zutrifft, oder eine Übertreibung oder Verfälschung, ein falsches Zeugnis und ähnliches. Wahrheit in der Bibel ist aber noch mehr als eine zutreffende Tatsache. Wahrheit ist eine Person und eine Vertrauensbeziehung zu dieser Person. Hebräisch Emet, das heißt absolut vertrauenswürdige Sache oder die absolut vertrauenswürdige Person. Und das ist insbesondere eine Person, unser Herr Jesus Christus. Ja, Johannes 14, Vers 6, wo der Herr über sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus in Person. Und Lüge ist auch eine Person, ursprünglich, ja. Satan. Und dazu lese ich mal eine Stelle aus dem Johannesevangelium, wo der Herr Jesus in Jerusalem ist und im Tempel mit den Juden dort diskutiert. Und da heißt es in Johannes 8, ab Vers 31, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. In Wahrheit meine Jünger, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie werden ihn als die Wahrheit erkennen, und er wird sie frei machen von aller Sünde und Gebundenheit an diese irdischen, versklavenden Dinge dieser Welt. Und dann kommt noch manche Rückfragen: Wir sind Abrahams Same, nie jemand des Knechte gewesen. Und dann sagt der Herr Jesus: Jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Und davon wird er und kann er allein sie und uns befreien von dieser Knechtschaft der Sünde, weil er am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist, stellvertretend für deine und meine Schuld. Bist du auch schon frei, ein Kind Gottes, durch den Sohn Jesus Christus, Gottes Sohn, das Lamm auf Golgatha? Das ist entscheidend. Das Gespräch geht dann noch weiter, und in Vers 39 lesen wir dann: Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Nun aber sucht ihr mich zu töten, ihn, den Gerechten. Einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters, sagt er dann zu ihnen. Und dann kommt die Diskussion: Wer ist der Vater derer, die jetzt da im Tempel mit ihm diskutieren? Und dann sagt er zu ihnen ganz knallhart in Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Da haben wir ganz klar den Gegensatz: Jesus, die Wahrheit, der Retter, und Satan, der Lügner, der Mörder, der uns ins Verderben reißen möchte, wenn wir uns auf ihn einlassen. Also dieser Gegensatz: Jesus, die Wahrheit, Satan, der Vater der Lüge. Schon im Sündenfall, wissen wir ja, im Sündenfallbericht, wie er mit 4 Lügen die Eva und dann auch den Adam geködert hat. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, eure Augen werden aufgetan, ihr werdet sein wie Gott, sollte Gott gesagt haben, diese Lügen der Schlange. Und sie sind darauf hereingefallen und haben die Frucht der Erkenntnis gegessen, um zu sein wie Gott. Aber dadurch wurden sie von Gott getrennt. Und nur Jesus, der die Wahrheit ist, kann diese zerbrochene Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder heilen. Er als der Sohn Gottes, den der Vater auf diese Erde gesandt hat zu unserer Erlösung. Wir haben vorhin gehört, der Unwahrhaftige, wie er so mit dem Augenblinzel Zeichen macht, mit den Händen und Füßen, so hinterm Rücken. Ja, da gibt es ja auch diese Sache, wenn man was verspricht und hinten dann die Finger kreuzt, dann kann man sagen, gilt gar nicht. Und solche Tricks, was sich der Weltmensch alles ausgedacht hat. Aber darauf liegt natürlich kein Segen Gottes. Das ist unwahrhaftig, ist Sünde. Unser Mund soll das sagen, was unser Herz auch denkt. Man muss nicht verletzend alles sagen, ja, was man im Herzen hat. Man soll es in Liebe sagen, aber man soll nichts Unwahres und Verlogenes sagen. Wahrheit oder der, der die Wahrheit tut, kann dem anderen offen in die Augen sehen. Und wenn jemand unwahrhaftig ist, merkt man oft schon daran, dass er einen nicht anschauen kann, wenn er was sagt. Man wird dann weggeguckt und irgendwo hin, man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Ja, und vielleicht wird er auch rot oder auch nicht mehr, wenn er schon verroht ist, wenn sein Gewissen schon abgestumpft ist. ein Kennzeichen, wenn jemand nicht die Wahrheit sagt. Es gibt nur wenige, die einem dann in die Augen schauen und direkt noch lügen. Ja, aber es gibt leider auch solche Fälle. Ja, aber wer die Wahrheit sagt, der kann den Blick erheben. Nicht wie Kain, der dann den Blick senken musste nach dem Mord an seinem Bruder Abel. Auch ein Kennzeichen. Ja, er musste den Blick gesenkt halten. Er hat ja Gott versucht zu belügen. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ich weiß nicht, wo der ist, aber wusste aber genau, dass er ihn erschlagen hatte. Auch da wurde gelogen schon. Aber die Lüge, der Lügner, blinzelt mit den Augen und gibt hinterhältige Zeichen für sich und für andere. Und ja, er sagt was mit dem Mund, aber mit den Augen oder irgendwie Zeichen gibt er zu verstehen, dass er es gar nicht so meint. Vielleicht Dritten, dass die dann sehen, er sagt jetzt dem was, aber hintenrum zeigt er seinen Kumpels, den habe ich jetzt ganz schön angeleimt. Da liegt kein Segen drauf. Die Wahrheit will Gott und dem Nächsten dienen, will wirklich dem Menschen Gutes tun und Gottes Willen erfüllen. Der Lügner dagegen verspottet Gott und schädigt den Nächsten. Früher oder später wird der Schaden auch auf Erden offenbar, den die Lüge verursacht. Durch Verleugnung, durch Verleumdung und Ähnliches. Wahrheit bleibt bestehen, bis in Ewigkeit sogar. Ja, was in Wahrheit ausgesagt wurde, bezeugt wurde, das hat Ewigkeitsfrucht, während die Lüge, wie schon mal erwähnt, kurze Beine hat. Der Lügner kommt zu Fall und seine Unaufrichtigkeit wird offenbar werden, wenn nicht in dieser Zeit, dann in der Ewigkeit. Der Lügner wird untergehen, genau wie Satan auch. Nun gibt es allerdings bestimmt die Rückfrage, wie ist es denn mit der Notlüge? Gibt es eine Notlüge? Bitte? Ja, ich freue mich über eure geradlinige Haltung. Ich bin auch der Meinung, dass es Schuld ist. Allerdings möchte ich sagen, größere Schuld dabei hat derjenige, der einen zur Notlüge zwingt. Mal drei Beispiele, am Schluss noch eins aus der Bibel. Wenn zum Beispiel ein Lehrer ein Kind bloßstellt in der Klasse und sagt, vor allem dein Vater ist ein Alkoholiker. Und das Kind sagt dann, nein, stimmt nicht, um seinen Vater zu schützen. Wer hat dann die größere Schuld, das Kind oder der Lehrer? Oder Sie leben im Dritten Reich und die Gestapo kommt herein, das bekannte Beispiel. Wo haben Sie die Juden versteckt? Ich habe keine Juden versteckt. Oder zeigen Sie dann das Versteck? Die Gestapo hat natürlich größere Schuld als der, der dann lügt. Man kann natürlich auch so formulieren, dass man gar nicht wirklich darauf antwortet. Und wie war es mit dem Bibelschmuggel über die Grenzen? Habt ihr Bibeln im Auto? Ja, da bitte, nehmt sie alle raus, hat dann keiner gesagt. Also es gibt wirklich Grenzfälle. Auch in der Bibel ist ein Grenzfall, und zwar, das möchte ich mal zitieren, mich lange mit der Thematik beschäftigt. In 2. Mose 1, ich lese mal ab Vers 15, 2. Mose 1, ab Vers 15. Und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra, die andere Pua hieß. Und er sprach, wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf der Stelle nach. Wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Und jetzt kommt's. Da ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie, warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lässt? Da antworteten die Hebammen dem Pharao, Nun, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, sie sind lebhafter. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Und Gott segnete die Hebammen. Das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Man kann natürlich sagen, das hat jetzt immer gestimmt, da hatten immer schon geboren, bevor die kamen. Aber man muss auch vielleicht davon ausgehen, dass nicht immer so war und dass sie einfach das Leben der Kinder schützen wollten. Und es heißt dann, trotzdem, Gott segnete sie, weil sie eben nicht diesem Tötungsgebot gehorchten. Also ihr seht, das sind natürlich Grenzfälle. Darauf können wir uns nie berufen bei einer bewussten Lüge. Nicht? Aber die größere Schuld hatte hier auf jeden Fall der Pharao. Und Gott hat ihnen diese Notlüge in diesem äußersten Fall vergeben. Das möchte ich jetzt mal behaupten. Könnt aber gerne dazu euch noch äußern nachher. Aber das soll, wie gesagt, keine Rechtfertigung des Lügens an sich sein. Aber man muss nicht immer, wenn der Feind nur Böses will durch solche Fragen, ihm wirklich alles ins Gesicht sagen. Ja, da muss man auch klug sein, wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Ich dachte, ich kann diese schwierige Frage jetzt nicht umgehen in diesem Zusammenhang, Wahrheit und Lüge. Nun möchte ich aber abschließend noch auf etwas eingehen, was für die Gemeinde auch wichtig ist und für uns. Und zwar Wahrheit und Lüge im Bereich der Gemeinde, der Lehre, der Verführung, im Bereich von Zeichen und Wundern und echten und falschen Propheten. Das ist uns sicherlich wichtig, dass wir da die Geister unterscheiden lernen. Wie können wir göttliche Wunder von dämonischen Wundern unterscheiden? Das ist sicherlich auch wichtig. Göttliche Wunder, die der Wahrheit entsprechen, und dämonische Wunder, auch Heilungen, die eben vom Vater der Lüge stammen. Nun, zunächst einmal einige Kennzeichen für göttlich gewirkte Wunder, die der Herr wirkt. Solche Wunder suchen allein die Ehre Gottes. Sie geschehen immer unentgeltlich, also ohne Geldforderungen, und meist in der Stille. Auch der Herr Jesus selber verbot es, weiter zu sagen und damit zu prahlen. Göttliche Wunder geschehen in Buße und Gebet. Und die Hilfe für den Menschen ist mit der Vergebung der Sünden verbunden, mit der Umkehr. Sie wurden nicht einfach so geheilt, ohne dass sie umgekehrt wären. Jedenfalls ist das dann die Regel für die neutestamentliche Gemeinde, dass es verbunden wird mit der Vergebung der Sünden, wie es in Jakobus 5 etwa beschrieben wird. Auch die Heilung. Göttlich gewirkte Wunder helfen zu einem gesunden, natürlichen Leben, zu Vernunft und Arbeit für den Mitmenschen. Und Voraussetzung für göttliche Wunder ist die rechte Vollmacht. Ein Geschenk Gottes, dessen man sich nicht rühmen soll. Also keine Stars, keine Show-Prediger, die da im Rampenlicht stehen sollten. Dagegen die dämonisch gewirkten Wunder sind Schauwunder, auch Mirakel genannt. Sie suchen das Theatralische, die Sensation und das Massenspektakel. Sie beruhen auf Ritualen, Zeremonien und Zauberei. Sehr gern, und das ist das Heimtückische, tarnen sie sich als göttlich gewirkte Wunder. Es wird sogar der Name Gottes im Munde geführt, auch der Name Jesu. Aber sie bewirken nur eine äußere Heilung ohne innere Umwandlung des Herzens. Ohne Sündenvergebung, ohne Bekehrung zu Jesus Christus als dem wirklichen Sohn Gottes. Sie sind oft mit Geldmacherei verbunden und geben dem Wundertäter statt Gott die Ehre letztendlich. Auch wenn er immer wieder von Gott redet, aber da musst du hin, da ist ein bevollmächtigter Wunderheiler. Das ist dann ganz typisch dafür. Und sie führen auch weg von einem gesunden, tätigen Leben hin zu Weltflüchtigkeit und Schwärmerei. Der Schwarmgeist ist geradezu kennzeichnend dafür. Klassisches Beispiel dafür In der Heiligen Schrift ist der Zauberer Simon Magus, der durch Geldzahlung auch die Wunderkräfte der Apostel kaufen möchte. Ja. Daraus sind zwei Irrlehren entstanden, Magie und Simonie. Magie, Zauberei, und Simonie, der Ämterkauf im Mittelalter. Der Name leitet sich davon ab, dass man geistliche Ämter durch Geldzahlungen kaufen wollte. Die Fürsten haben dann auch geistliche Ämter gekauft. Ein schrecklicher Missbrauch dessen, was die Bibel über das Ältestenamt oder den Ältestendienst sagt. Ja, wenn da noch Fragen sind, können wir nachher gleich noch sprechen. Und dann abschließend Kennzeichen falscher Propheten und Irrlehrer, wo es ja auch um Lüge geht, um das zu unterscheiden. Nun, falsche Propheten und Irrlehrer, was tun sie? Sie fügen etwas zur Bibel hinzu oder nehmen etwas davon weg. Insbesondere bei Sekten und ihren Begründern finden sich neben der Bibel fast immer eigene Schriften, Visionen, Auditionen, höhere Offenbarungen, die dann zur Bibel hinzugefügt werden. Buch Mormon und Wissenschaft und Gesundheit und wie immer dann diese Schriften heißen. Neuoffenbarungen, das fünfte Evangelium bei den Anthroposophen, die spiritistischen Visionen von Gabriele Wittek, Edgar Cayce, Jakob Lohbeer und so weiter. Falsche Propheten erfinden Lehren, die im Widerspruch stehen zum eindeutigen Wortsinn und Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift. Vor allem das Zentrum wird verändert. Das Kreuz. Bei Irrlehren hat Jesus nicht alles für uns vollbracht. Es ist ein anderer Jesus, der vielleicht nur einen Teil der Erlösung vollbracht hat oder uns nur erleuchtet oder ein Vorbild ist oder was auch immer. Aber nicht der, als den in die Bibel beschreibt. Der, der ausrief, es ist vollbracht. Alles hat er uns vergeben am Kreuz. Wir müssen nichts hinzutun. Das wird alles bestritten oder relativiert. Vom Vater der Lüge. Die Bibel wird in einer oft abenteuerlichen Weise umgedeutet. Ich habe hinten einige Bücher liegen über Sekten, Zeugen Jehovas, Anthroposophie und so weiter. Da habe ich viele Beispiele für solche Umdeutungen beschrieben. Dann wird, und das ist besonders verführerisch, Wahrheit mit Lüge vermischt. Es ist ja immer ein Körnchen Wahrheit und ein Körnchen Lüge. Und das ist die gefährliche Mischung, wo die Menschen dann denken, da ist ja doch was dran. Das stimmt ja. Auch von euch hat mir jemand eine Zeitschrift gegeben von einer Bewegung. Ich habe geprüft, ob das eine Sekte ist oder nicht. Da steht so viel Gutes drin, 80%, was man unterschreiben kann. Und dann plötzlich kommen solche Lehren, die Dreieinigkeit sei falsch, Gott sei nicht dreieinig, sondern Gott sei eine Familie, stand da drin. Ja, wir alle gehören zu Gott und solche Dinge. Das habe ich gemerkt, das hat mehr mit den Mormonen zu tun, die sowas lehren, als mit der Bibel. Ja. Diese Selbstvergottung des Menschen. Nur ein Beispiel. Und es ist so ganz schleichend, ja, da ist so viel Wahres und man sagt, ja, endlich sagt es mal einer. Und dann plötzlich kommt die Irrlehre hinein. Oder die ewige Verdammnis wird bestritten und vieles andere. Wahrheit und Lüge. Ein Körnchen Wahrheit und dann doch letztendlich Lüge. Und dann auch Zukunftsvoraussagen, die mit göttlichem Offenbarungsanspruch vorgetragen werden. Ich, der Herr, sage euch, steht dann einer auf. Ich bin überzeugt, dass die Bibel uns alles sagt, was für unser Heil jetzt und in der Ewigkeit notwendig ist. Wir brauchen keine Zusatzoffenbarungen. Aber wenn heute solche Menschen aufstehen, da sagt einer nicht, ich habe aus der Bibel erkannt, ja, sondern steht einer auf, ich, der Herr, sage euch, dass wirklich der Herr ist, der da redet, oder ein selbst angemaßter Geist. Vor allem in pfingstlerischen und charismatischen Kreisen, in der sogenannten Prophetenbewegung, finden sich oftmals solche Anmaßungen, solche Behauptungen. Die Versprechungen der falschen Propheten sind oft mit schönen Worten verpackt. Sehr schöne Verpackung. Aber ist auch kein Wunder, denn Satan selber tarnt sich, wie wir lesen im 2. Korintherbrief, als Engel des Lichts und seine Diener verstellen sich als Diener der Gerechtigkeit. Seien wir da besonders wachsam. Die Lehren der falschen Propheten enthalten oftmals ein falsches Evangelium von Frieden, Liebe, Harmonie, Einheit und Toleranz. Geradezu kennzeichnet für die Endzeit, wo ja die große Hure sich mit der Weltökumene, Weltregierung verbündet. Später wird sie dann abgeschüttelt, wenn der Antichrist sie nicht mehr braucht, die Hure Babylon, lässt er sie fallen. Das kann man alles in Offenbarung 17, 18 nachlesen. Ich habe ja kürzlich hier die Offenbarung ausgelegt, die letzten zwei Jahre. Und da ist das ganz kennzeichnend, dass alles jetzt in den großen Einheitszug hineingeholt werden soll. Wer nicht mitmacht, wird ausgegrenzt, wird verachtet, verleumdet, in die Arbeitslosigkeit entlassen. Das falsche Toleranz- und Friedensevangelium wird heute besonders von einflussreichen politischen und kirchlichen Gremien, etwa im Rahmen der Ökumene, verkündigt. Einheit, Einheit über alles. Früher hieß es Deutschland, Deutschland über alles. Heute Einheit, Einheit über alles. Nicht mehr Jesus allein, sondern Jesus und, kann man sich jetzt einsetzen, was man will, Jesus und. Aber Gottes Wort warnt uns, und damit möchte ich schließen, in 1. Petrus 5, seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, und das ist ja der Vater der Lüge, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben gegründet, und wisset, dass dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Amen. Wir wollen noch beten und uns dazu erheben. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, dass wir uns auf dich absolut verlassen können. Ja, Herr, öffne uns auch die Augen, zu erkennen, wo Lüge ist in dieser Welt, auch in den Gemeinden immer mehr eindringt, dass wir die Geister unterscheiden lernen, dass wir bewahrt werden vor den Fallstricken Satans. Behüte uns auf dem schmalen Weg, der zum Himmelreich führt. Auch alle, die hier sind jetzt, Herr, die auch diese Tage schon da waren, schenk uns, dass es nicht vergebens war, was wir geredet und gehört haben, sondern dass wir alle das Ziel erreichen, bei dir sein zu dürfen. Dir allein sei Lob und Ehre gebracht, in alle Ewigkeit. Amen.